Mein Name ist Florian Haase, ich bin der Gastgeber dieser Gesprächsreihe und begrüße Sie ganz herzlich zu Techs Unplugged. In jeder Folge habe ich einen Kollegen oder eine Kollegin aus unserer deutschen oder internationalen Steuerpraxis zu Gast. Wir berichten über die Vielfalt der Steuerberatung, über die Hot Topics in unseren Beratungsfeldern. Aber vor allem wollen wir die Menschen hinter der Beratung vorstellen und zu Gehör bringen und zeigen, was uns neben der fachlichen Expertise als Beratungsfirma so einzigartig macht. Heute ist ein Kollege zugeschaltet aus einem Büro, das geografisch ziemlich weit weg ist von Deutschland. Herzlich willkommen, Philipp Klose-Moreo.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich, dabei zu sein. Schöne Grüße aus Brasilien. Ja.
Genau, Brasilien, wie spät ist es bei dir? Wir haben natürlich darauf versucht, Rücksicht zu nehmen.
Ja, das ist okay. Wir haben 11.20 Uhr da. Das ist schon ein paar Stunden im Dienst. Ne?
Das passt. Ja, Philipp, erzähl mal, was machst du bei Rödel & Partner?
Mein Name hast du schon gesagt, Philipp Klose-Moreo. Bin zuständig hier für unser Brasilien-Geschäft. Ja, habe vor rund 6 Jahren hier angefangen, einen Neustart zu machen. Unser kleines, damals kleines Sao Paulo-Büro auf internationalen Standard zu trimmen und haben wirklich ein Wachstum hingelegt. Wir haben mittlerweile 3 Büros, ja. Sao Paulo, Campinas, wo ich lebe, nur so 2 Stunden raus, so ein bisschen Köln-Bielefeld, ne, Distanz, wo auch nochmal eine eigene Dynamik ist, eine eigene deutsche Schule und so weiter. Da haben wir ein Büro und dann im Süden des Landes, also die 3 Büros verantworte ich. Und wir haben natürlich auch mittlerweile immer mehr Verantwortung für die Südamerika-Region mit unserer German Professional Service Alliance, die natürlich auch weiter wächst und die verantworten hier für die Region Südamerika.
Vielleicht für diejenigen, die das damit nichts verbinden, das ist im Grunde unser Best Friends-Netzwerk, wenn man so will, ja, wenn man das mal so nennen darf. Philipp, wir bei Rödel & Partner sind ja meistens im Ausland so aufgestellt, dass wir in den Führungspositionen entweder Deutsche, oft auch doppelt qualifiziert Deutsche oder sehr gut deutschsprachige Mitarbeiter haben. Insofern passt du sozusagen wunderbar dort ins Bild, so wie wir uns im Ausland auch vertreten sehen wollen. Was die Zuhörer vielleicht interessiert, auch vielleicht die jüngeren Kollegen, wie bist du denn dahin gekommen? Also was ist dein Werdegang vielleicht vor Rödel & Partner?
Genau, kann ich gerne mal ein bisschen schildern. Also erstmal fing es ganz gewöhnlich an, Diplomkaufmann und MBA studiert in Passau, Köln und an der UCLA in Kalifornien. Dort habe ich Geschmack bekommen auf Ausland. Ja, war mir inspiriert von meinem Onkel, der im Zweiten Weltkrieg in den USA ausgewandert ist und da eine große Karriere hingelegt hat. Das hat mich immer inspiriert. Mein Traum war immer, seit Kleinkind eigentlich nach Amerikas auszuwandern. Deshalb habe ich auch recht schnell so einen internationalen Fahrt gemacht. Nach meinem Diplomkaufmann habe ich bewusst für die ganzen Titel entschieden, die mittlerweile mehr en vogue werden, auch bei uns. Ja, also ich bin CIA, also Certified Internal Auditor. Ich bin Certified Information System Auditor. Und last but not least auch so Certified Public Accountant, also amerikanischer Wirtschaftsprüfer. Habe auch eine Zeit lang für Rödel in den USA gearbeitet, bin dann nochmal nach 5 Jahren Rödel in Deutschland, USA, bin ich von einem Mandanten abgeworben worden und dort auf meiner ersten Dienstreise nach Lateinamerika habe ich meine Ehefrau kennenlernen dürfen, die Brasilianerin ist. Und das hat mir sozusagen qualifiziert, ohne es damals zu wissen, um 5 Jahre später sozusagen einen Anruf von Martin Mamach zu bekommen, den wir beide gut kennen, der seinerzeit Probleme hatte in Brasilien und sagte, hör mal, du hast doch eine brasilianische Frau und du kennst Rödel doch gut und wir brauchen da jemanden. Und so entstand dann dieser Zufall, der mich hier nach Brasilien gebracht hat. Ja, also was ein angenehmer Zufall ist und meine neue Heimat geworden ist. Also ich bin immer Nordamerika im Blick gehabt, aber bin dann in Südamerika, sag mal, beruflich und privat beheimatet, ja.
So schnell kann es gehen und wie das Leben halt so spielt. Wir sprachen ja gerade, bevor die Aufnahme startete, noch über die gegenwärtige Situation, geprägt durch Corona und dass du jetzt ja übermorgen morgen deine erste Reise mal wieder nach Deutschland antrittst, nach vielen, vielen Monaten.
Genau, also ich freue mich drauf. Also es ist auch unglaublich, ne? Zu Spitzenzeiten, in den ganzen Konferenzen war ich 6 bis 7 Mal im Flieger pro Jahr, jetzt seit Corona kein einziges Mal, zumindest nicht über See. Und jetzt ein bisschen Vorabflugstress, ja, jetzt geht es Samstag endlich los, mal wieder Richtung Heimat, Geschäftstreffen, natürlich allererst mal Martin Wambach wieder persönlich treffen und einige Mandanten. Also da freue ich mich wirklich drauf. Und vielleicht sehen wir uns ja auch in Hamburg. Mal gucken, ob das klappt, ja. Aber ich werde versuchen, eine Roadshow zu machen und eigentlich die größeren Städte auch, wo die Mandanten sitzen oder in der Nähe, wo die Mandanten sitzen, dann zu besuchen, ja.
Ja, so hast du es ja auch in der Vergangenheit gehandhabt, bist hier auch öfter vorbeigeschneit und jedenfalls einmal im Jahr sehen wir uns ja auch immer in Nürnberg zu unserem Forum Global, wo die ganzen ausländischen Kollegen und viele, viele Mandanten zu einer der größten Außenwirtschaftsveranstaltungen in Deutschland zusammenkommen. Immer wieder ein sehr schönes, auch persönliches Miteinander auch zwischen den Kollegen, was uns ja in besonderer Weise ausmacht. Du bist auch in der deutsch-brasilianischen Handelskammer aktiv, wenn ich das richtig gesehen habe, kennst dich also in besonderer Weise auch mit den deutsch-brasilianischen Wirtschaftsbeziehungen aus. Brasilien ist ja seit jeher ein starker Handelspartner Deutschlands. Auch viele deutsche Unternehmen haben dort Tochtergesellschaften, vor allem natürlich im Bereich der Automobilindustrie. Wie lässt sich denn so das gegenwärtige Investitionsklima in Brasilien beschreiben? Also gibt es da irgendwelche Branchen oder Unternehmensformen, die im Fokus stehen? Wie sieht das aus?
Gute Frage. Brasilien ist so ein oder bleibt eine große Kontroverse, ne? In der Außenwahrnehmung ist es tatsächlich so, dass es momentan nicht so gut wegkommt. Ja, ich sag mal, wahrscheinlich auch ein bisschen bedingt durch die Reizfigur, die momentan am Ruder ist, was Politik angeht. Ja, aber de facto hat das Land tatsächlich sich doch erstaunlich gut weiterentwickelt. Ja, wir haben 5% Wachstumsaussichten derzeit. Wir haben Corona gut im Griff, ja, besser im Griff als erwartet, ja, noch vor ein paar Monaten. Und die Reformagenda läuft weiter. Und das ist ein Klima, in dem sich, sagen wir mal, gut informierte Investoren, darunter würde ich auch viele Mittelständler zählen, die sich da auch, sagen wir mal, vor Ort informieren mit ihren Kontakten, unter anderem uns, ja, die dann jetzt solche Chancen nutzen, um da langfristig denkend zu einzusteigen. Aber wir sehen doch eine doch wieder aufkeimende M&A-Aktivität. Ja. Wir dürfen einige Zukäufe begleiten derzeit und sehen schon auch wieder Markteinstiege. Ja. Es ist noch moderat, aber es kommt zurück. Ne? Also um eine Frage zu beantworten, das Investitionsklima hat sich erstaunlich stabil gehalten, trotz der Rahmenbedingungen. Ja.
Brasilien hat ja, ich komme aus dem steuerlichen Bereich, wie du weißt, eine Besonderheit aus deutscher Sicht, nämlich dass es seit 2006 kein Doppelbesteuerungsabkommen mehr gibt. Ja, also ein wichtiger Handelspartner Deutschlands, eigentlich der einzige, ist auch das erste DBA und bisher auch das einzige, das die Bundesrepublik gekündigt hat. Ja, und ich erinnere mich damals noch als junger Berater, da wurde also viel geungt, was denn wohl passiert mit den Investitionsströmen in das Land. Dazu muss man natürlich sagen, auch der Mittelständler, der jetzt nach Brasilien geht, ist da jetzt nicht ungeschützt und rennt in jede Doppelbesteuerung, weil eben sowohl Deutschland als auch Brasilien auch im nationalen Steuerrecht eben Regeln vorsehen, die eine Doppelbesteuerung vermeiden helfen, die oft genauso wirksam sind wie ein Doppelbesteuerungsabkommen. Aber es ist zumindest eine Besonderheit, die es hier zu erwähnen gibt. Und wenn ich dich richtig verstehe, merkt man diesen Effekt, dass es also keinen DBA gibt, eigentlich gar nicht so, oder? Kann man das so sagen?
Genau. Man muss zwei Sachen trennen, ne? Unternehmenssphäre und Privatsphäre. Also wir betreuen ja in unserem Steuerberatungsbereich, wie du weißt, Unternehmen, sowohl als auch Expatriates, sage ich mal, ja. Im weiteren Sinne, also Executives, die hier rübergeschickt werden. Und bei denen steckt das schon rein, ne? Also fangen wir bei der schlechten Nachricht an, ja. Also wenn du jetzt hier rübergeschickt wirst, müssen wir höllisch aufpassen, dass du nicht in Doppelbesteuerung reinläufst. Ne? Das Thema gibt es schon, ja, auf der Individualsphäre. Auf der Unternehmenssphäre dagegen ist es so, dass du durch die Anrechnung im Prinzip de facto eigentlich nichts spürst. Ja, also es ist im Prinzip also für die Praxis eigentlich nicht relevant. Das heißt, das Doppelbesteuerungsabkommen, wenn es kommen sollte, ja, dann wäre das psychologisch natürlich sicherlich interessant, aber de facto ist es eigentlich für die Unternehmen heute schon nicht relevant, ja, wie du richtig sagst.
Jetzt ist ja das Steuerrecht bekanntermaßen eine ziemlich trockene Materie, die ja vor allem dem lebensfrohen Brasilianer vielleicht auch nicht unbedingt Spaß macht. Also wie schaffst du es als Leiter des Standortes dort sozusagen Qualität made in Germany bei der Beratung aufrechtzuerhalten? Gibt es da irgendwelche Mentalitätsunterschiede oder wie sieht das aus deiner Sicht?
Sehr gute Frage. Also ich denke, das war genau auch die Herausforderung, bevor ich gekommen bin. Wir hatten ein okay Team, aber es war halt rein brasilianisch, ne? Also geprägt auch, ne? Und das haben wir natürlich geändert, ne? Was wir mittlerweile gemacht haben, wir haben im Prinzip aus den führenden, damals führenden German Desk hier aus der Region haben wir sozusagen so die besten Spieler unter einem Dach vereint, so ein bisschen Bayern München Prinzip, ja. Und haben dadurch uns massiv verstärkt und die haben natürlich dann auch ausgestrahlt auf ihre Kollegen, ja. Also die Brasilianer haben gelernt, mit Deutschen zu arbeiten, was deutsche Pünktlichkeit angeht, mit Transparenz zu agieren, ja, auch die Leistungsversprechen einzuhalten, ja, ans Telefon zu gehen, wenn man angerufen wird, also Standards, die vielleicht jetzt nicht erstmal selbstverständlich sind für Lateinamerikaner, haben die jetzt gelernt und ich glaube mittlerweile, dass wir eine gute Mischung haben.
Wenn wir nochmal die Steuerberatung kurz ein bisschen verlassen und nochmal ein bisschen ist es eben auch schon angeklungen in dem, was du gesagt hast, wie sind wir aufgestellt in Brasilien? In Deutschland sind wir ja klassisch interdisziplinär, vor allem in den drei Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung. Ist das in Brasilien auch so oder gibt es da Schwerpunkte?
Wir denken in Brasilien in A, B, C, also relativ einfach gestrickt, Audit, BPO, ne, und Consulting, weil wir das Thema haben, dass wir keine Rechtsanwaltskanzlei sein können. Ne? Das ist so ähnlich wie in den USA standesrechtlich getrennt. Ja. Mhm. Das muss man wissen. Also das ist eigentlich in ganz Amerika-Region. Es gibt ganz wenige Märkte, ich glaube Mexiko, wo es möglich ist, wo wir auch eine Rechtsanwaltskanzlei sein dürfen. Aber ähnlich wie in den USA dürfen wir das nicht. Wir haben zwar Rechtsanwälte, die dann das koordinieren und die auch Steuerrecht machen und Arbeitsrecht, aber Beratung, aber die ganze, ich sag mal, wirkliche rechtliche, klassische Rechtsberatung können wir nicht machen. Da ist auch hier die OAB, die brasilianische Bar, sehr scharf. Ernst & Young hat vor kurzem auch einen Klatsch vom Bug bekommen, wie man so schön sagt, bei uns in Westfalen, weil sie da ein bisschen zu weit gegangen sind, ja, und angefangen haben, Rechtsberatung zu bewerben. Aber das ist schon sehr, sehr heikel und deshalb haben wir das klar getrennt. Ja, wir arbeiten mit Rechtsanwaltskanzleien zusammen. Das heißt, wir nennen das C-Consulting bewusst, weil wir Steuerberatung drin haben. Wir haben arbeitsrechtliche Beratung zum gewissen Punkt, ja, noch Corporate Services, Paralegal, das machen wir alles noch, aber dann, wenn es wirklich um die klassische Rechtsberatung geht, arbeiten wir mit Rechtsanwaltskanzleien zusammen. Also wir denken halt auch in einem Dreigestirn, ja, also mit drei Partner, Audit wird von Jean Marcello, den ich schon vorgestellt habe, verantwortet, BPO von Thomas Grieme, einem Deutschen, der hier schon lange arbeitet, ja, von uns Young haben wir abgeworben und dann C mache ich noch als Spielertrainer, ja, da bin ich noch ganz eng dran, sozusagen. Ja.
Sehr gut. Da sind wir wieder bei Bayern München. genau. Also, das heißt, ihr habt auch, das darf ich vielleicht jetzt mal nochmal abschließend übernehmen, wie in den meisten Ländern, wo wir aus berufsrechtlichen Gründen bestimmte Leistungen nicht anbieten dürfen, da haben wir ein sehr enges Netzwerk von langjährig eingeführten Beziehungen, auch sehr persönlichen Beziehungen. Das heißt, der Mann merkt im Grunde gar nicht, dass das jetzt nicht von Röhl und Partner kommt, sondern auch da können wir letztlich gefühlt aus einer Hand beraten.
Genau, und wir versuchen das, und deine Message genau richtig erfasst, zu verstärken. Ja, wir versuchen das mit PMO, ne? Also mit diesen Projektmanagement-Kümmererrollen dann entsprechend auch zu gewährleisten. Das ist auch immer dann gewünscht und auch das ist auch möglich, ne? Dass wir das Projekt leiten, ne? Den Workstream Legal halt sozusagen wird dann vom externen Team gemacht, aber aus einer Hand fließt das sozusagen dann über den Kümmerer an den Mandanten. Also das ist dann genau wie du sagst, ja.
Das ist das, wofür wir stehen und was sehr gut angenommen wird am Markt und wie ich höre, ja auch in besonderer Weise in Brasilien. Philipp, zum Abschluss wollen wir noch ein kleines Spielchen machen. Ich nenne jeweils zwei Begriffe und du musst spontan antworten, was dir lieber ist, vielleicht mit einer kurzen Begründung. Bist du bereit?
Ja, bin mal gespannt, was du mich fragst. Ne?
Also, los geht's. Zuckerhut oder Zuckerwatte?
Zuckerhut. Wenn schon, dann richtig, ja.
Jetzt, du bist ja sozusagen vom Fach. Fußball-WM 2006 oder 2014?
Ja, das ist ja auch ein einfacher Roman. Also das ist übrigens ein Riesenpolitikum, ja. Man muss da, also ich habe das 7:1 natürlich geschaut, ja, mit meiner Schwiegerfamilie. Und musste mich dann zusammenreißen, weil die Schwiegermutter hatte mit, in Brasilien ist das so, die Männer sitzen auf dem Sofa, die Frauen gucken sich das so nebenher an, irgendwie und Kaffee klatscht so ein bisschen, ja, so ein bisschen klischee-mäßig. Und die Mutter fragte irgendwann, hör mal, warum zeigen die denn immer das gleiche Tor? Und der Vater wurde immer ärgerlicher, ne? Weil das war ja immer durch die Mitte, ne? Das war sozusagen 5-0 schon, ja. Und so gesehen musste ich mich zusammenreißen. Ich konnte mich nicht wirklich freuen, das war mehr so ein politisches Masterstück, ja. Also so gesehen, aber das ist wirklich tief drin, hat aber gleichzeitig auch die Respekt vor Deutschland extrem gefördert, weil die Art und Weise, wie die deutsche Nationalmannschaft diese 7-1 gemeistert hat, also die auch dann den Erzfeind Argentinien nachher ausgeschaltet hat, hat den Brasilianer bis heute Respekt gezollt und führt dazu, dass im Norden, da wo die Menschen da, sagen wir mal, sich noch mehr beeindrucken lassen von Fußball, Babys geboren worden sind mit Namen wie Schweinsteiger und so weiter, weil die Brasilianer das dachten, das wäre ein Vorname. Ja? Weil bei den Brasilianern steht der Vorname hinten drauf und bei uns steht der Nachname und haben die halt dann Schweinsteiger und Neuer und was auch immer als Babynamen da genommen. Ja? Also das zeigt so ein bisschen die Wertschätzung der Brasilianer. Also kurzum, 2014, ja.
Gut, wir bleiben aber jetzt gleich beim Politikum und auch bei der Gewissensfrage. Schließt also hier an, nächstes Begriffspaar, Pelé oder Beckenbauer?
Pelé. Ganz eindeutig.
Oh, okay, klares Statement, das freut die Schwiegermutter. Nürnberg oder Sao Paulo?
Sao Paulo. Sao Paulo ist doch die Wahlheimat. Sao Paulo ist eine auch kontroverse Stadt, Betonwüste und so weiter, aber man kann außerhalb von Sao Paulo, ich wohne in Bergen, das habt ihr auch so mit Pulli ein bisschen frischer im Frühjahr, ja, im brasilianischen Frühjahr, ist es schon so, dass man hier gut leben kann. Also
trotz der fehlenden Heizung, die wir vorhin auch schon gehört haben. Genau. Gut, und schließlich letztes Begriffspaar, Skoll oder Warsteiner?
Ja, da bleibe ich beim herzhaften Bier aus der Heimat. Ja, doch.
Also, sehr Warsteiner, gut. Ja. Schön. Heimat verbunden und trotzdem in der Ferne. Genau. So ist das hier bei Rödel und Partner. Abschlussfrage auch wie an alle für dich, Philipp. Was zeichnet Rödel und Partner für dich besonders aus?
Auch das kann ich, super Frage, aber ich glaube, ich kann es ganz kurz machen. Berufliche Heimat und Teil einer großen internationalen Familie.
Wunderbar, lassen wir so stehen. Philipp, das war's. Ja, mir hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen Dank für deine Zeit. Und spätestens jetzt ist allen Zuhörern klar, wo sie anrufen müssen, wenn es um Investitionen in Brasilien geht. Philipp Klose Moreiro, der Name, den sie sich merken müssen.
Das war Tax Unplugged, der Rödelsteuer-Podcast mit Blick hinter unsere Kulissen. Mehr Informationen, Themeninsights und aktuelle Events finden Sie auf rödel.com. Wir ebnen Wege weltweit.